Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Der 10. Oktober 2020 wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem die Sportwelt auf Hawaii geschaut hätte, zum legendären Ironman. Und ganz besonders wäre dort eine Frau im Fokus gewesen, die Siegerin, die Ironman-Weltmeisterin vom letzten Jahr, die erste deutsche Frau, die diesen Mythos von einem Triathlon gewonnen hat und die heute unser Gast ist. Anne Haug.
Weil ich will natürlich mein absolut Bestes geben und wenn ich damit Hawaii gewinne, ist es top, aber ich glaube einfach nicht, dass es meine beste Leistung war. Ich glaube innerlich, ich kann besser sein und deswegen trainiere ich jeden Tag, um noch besser zu sein, um diese innere, ja, diesen Antreiber in mir zufriedenzustellen.
Aber wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten?
Ja, das hat dann schon eine Woche angehalten.
Nur eine Woche?
Na, dann geht
Sie
ja
haben
schon
den Ironman gewonnen.
Ja, aber dann geht ja schon wieder das Training wieder los, ne? Also von daher.
Anne Haug, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Wobei, streng genommen, sind Sie ja eigentlich die Gastgeberin.
Tja, ist schön, dass Sie vorbeigekommen sind.
Wo sind wir hier genau?
Ja, wir sind hier am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, wo ich täglich trainiere.
Und was ist das für ein Raum?
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Anscheinend ist es ein Partyraum. Also ich war hier noch nie drin, aber wir haben ja immer Dopingkontrollen. Da habe ich ihn kennengelernt, den Raum. Aber ich weiß auch nicht, wie frequent der genutzt wird.
Also wenn ich mich hier so umgucke, ich sehe einen Tischkicker, ich sehe eine Dartscheibe. Das ist so eine halbe Billardplatte da, glaube ich. Was heißt Partyraum? Also das heißt, Sie, wenn Sie hier noch nie drin waren, Sie machen keine Party?
Nö, also wir Triathleten haben relativ wenig Zeit zum Party machen. Wir brauchen den Schlaf zur Regeneration. Von daher, ja, ab und zu wird im Sommer mal außen gegrillt. Ich schätze mal, dann gehen die halt auch rein. Aber also ich glaube, die Triathleten sind ja die größten Feierer, sagen wir mal so. Das sind die anderen Sportarten.
Die sind die ganze Zeit am Trainieren.
Tja, wir sind gut müde am Abend zumindest.
Olympiastützpunkt Saarbrücken, hier wohnen Sie auch. Sie haben mir auch gerade Ihre kleine Wohnung gezeigt, Ihr Apartment, so würde ich es mal eher nennen. Davor standen ungefähr 30 Paare Schuhe.
Tja, was braucht man, ne?
Alles Sportschuhe, verwenden Sie die alle noch?
Ja, also es gibt natürlich, ich habe unterschiedliche Läufe, lange Läufe, Bergläufe, Tempoläufe, ich laufe auf einer Laufbahn, da braucht man für jedes Paar, für jede Untergrund ein anderes Paar Schuhe, dann sind natürlich Wettkampfschuhe, dann welche für ein Triathlon, welche für Laufwettkämpfe, also ja.
Also das eine Schuhregal ist auf jeden Fall sehr knapp, ich glaube, Sie brauchen noch ein zweites.
Das sind Rudeltiere, die vermehren sich irgendwie bei mir.
Sie sind im Moment in Saarbrücken, Sie wären aber normalerweise, wenn es Corona nicht gegeben hätte, natürlich nicht hier. In wenigen Tagen wäre es soweit gewesen, der Ironman auf Hawaii, Sie wären als Titelverteidigerin an den Start gewesen, also quasi als Gejagte. Wie würde es Ihnen denn jetzt, so ganz kurz davor, wenige Tage vorher gehen? Wären Sie entspannt, wären Sie cool oder wären Sie tierisch nervös?
Ich bin immer tierisch nervös. Man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung an sich und je mehr man ja Erfolge schon gefeiert hat, man könnte dann meinen, vielleicht wird man gelassener, aber man macht sich da immer mehr Druck. Also es wird dadurch nicht einfacher und gerade wenn man natürlich als Titelverteidigerin hingeht, setzt man sich natürlich auch selber schon unter Druck, weil alles andere als wieder vorne mitmischen wäre dann halt nicht das, was man sich wünschen würde, auch wenn man es nicht beeinflussen kann, aber ja, also jetzt hat so eine Woche davor, da merkt man dann schon, wie die Anspannung dann langsam hochkommt und wenn dann so das Race-Setup aufgebaut wird, die ganzen Messen langsam beginnen, die ganzen Altersklassenathleten auch eintrudeln auf der Insel, da ist dann schon richtig Remi-Demi und dann spürt man dann schon so voll den Vorwettkampf-Vibe und da gehen die Nerven dann schon ganz schön mit einem durch.
Das heißt, Sie wären jetzt auch schon auf Hawaii?
Genau, ja. Also ich habe immer so eine Routine, was heißt immer, ich war ja erst zweimal dort, aber man soll sich schon mindestens 2 Wochen, also ich bin immer so 23, 24 Tage vorher da, weil einfach das Klima so extrem ist, dass man sich da akklimatisieren muss. Das kann man einfach nicht nirgendwo simulieren.
Mhm. Und was die Nervosität angeht, wann ist so der schlimmste Moment? Ist es der Vorabend? Ist es direkt vorm Start?
Also am schlimmsten ist es, glaube ich, direkt vorm Start, wenn man dann ja nachts um zwei aufstehen muss und dann so mit seiner Routine anfängt.
Nachts um zwei aufstehen?
Ja, weil der Rennstart ist ja 6:30 und da muss man um 4 Uhr einchecken, Bodymarking machen. Das heißt, man muss um 2 aufstehen, damit man dann um 3 frühstückt.
Wann gehen Sie dann am Vorabend ins Bett?
Ja, ich schaue, dass ich um 8 Uhr im Bett liege, dass ich genug Schlaf noch bekomme. Das ist jetzt nicht der effektivste Schlaf, aber ja, ich versuche, dass ich um 8 Uhr im Bett liege und ready to sleep quasi bin.
Können Sie dann schlafen?
Kommt drauf an, manchmal besser, manchmal schlechter, aber... Ja, ich bemühe mich zumindest.
Ich habe mit Patrick Lange neulich mal gesprochen, zweimaligen Ironman-Sieger. Mhm. Und der meinte eigentlich, dass er in der Nacht vorher gar nicht schläft. Und dass aus seiner Sicht die vorletzte Nacht vor einem Ironman die wichtigste ist. Sehen
ja,
Sie das auch so?
Ja, weil eine Nacht kann man meistens noch kompensieren. Da ist ja so, dass die Nerven dann ein bisschen einen Streich spielen. Aber wenn man natürlich 2 Tage lang nicht geschlafen hat, dann wird es natürlich echt schon knapp, weil der Tag selber wird dann echt extrem lang. Also man steht, wie gesagt, um 2 auf und 6:30 ist Start. Dann ist man ja auch ein paar Stündchen unterwegs. Und wenn man dann noch einigermaßen erfolgreich ist, dann dauert es bis nachts um 12, bis man dann die letzten Finisher begrüßt im Ziel und diese Closing Ceremony feiert. Und dann ist man auch erst wieder um 2 Uhr nachts im Bett. Das heißt, das ist dann schon ein sehr langer Tag. Und wenn man da 2 Tage nicht geschlafen hat, dann merkt man das an der Leistung bestimmt, ja.
Und wenn Sie dann um 2 Uhr aufstehen quasi, merken Sie dann an sich selbst, ich bin gut drauf oder ich bin nicht gut drauf?
Nee, also man fühlt sich immer nicht vorbereitet für einen Ironman, weil das einfach so eine mega Herausforderung ist. Ich meine, das liegt vielleicht daran, dass ich erst 2 Jahre mache und das erst mein 4. Ironman war, aber ich denke, für so eine Distanz kann man sich nie vorbereitet fühlen. Aber auch schon zu meiner Kurzdistanzzeit, ich denke nie, oh ja, heute fühle ich mich so gut, heute rock ich's, weil die Nerven spielen einem so einen Streich, man hat gar nicht so, ist so ein Körpergefühl, man ist so hypernervös und gerade wenn man dann einläuft, dann denkt man, oh Gott, ich glaube, ich breche gleich tot zusammen. Ich fühle mich so schlecht. Aber das ist immer so, das ist halt so typisch Vorwettkampf. Man darf sich einfach, am besten ist Kopf aus und sich nicht auf sein so sehr drauf fokussieren, wie fühlt sich irgendwas an, sondern einfach eine Routine, die man sich über Jahre lang erarbeitet hat, einfach abarbeiten. Einfach nicht denken, keine Gedanken an irgendwelche Gefühle,
wie fühlt sich irgendwas an. Das ist nicht so einfach vor einem Ironman, oder?
Das ist nicht so einfach, deswegen schreibe ich mir immer grundsätzlich einen Zeitplan. Das mache ich seit 14 Jahren, seit meinem ersten Triathlon. Da schreibe ich mir am Abend zuvor genau die Uhrzeit auf, wann ich was mache. Und da muss ich mich dann aber auch ganz pedantisch dran halten, sonst bin ich richtig gestresst. Und das ist dann wie so eine Routine. Da laufe ich bei meinem Zettel rum, wann muss ich wann wie aufwärmen, da das Fahrrad nochmal checken. Aha. Und das gibt mir dann so eine gewisse Routine, nenne ich es einfach.
Und da steht dann auch so was wie Frühstück zum Beispiel.
Genau, steht dann drauf, 2 Uhr aufstehen, 2:10 Uhr Frühstück essen, dann die Haare noch flechten und keine Ahnung, was halt alles so ansteht.
Apropos, was isst man, was frühstückt man eigentlich vor einem Ironman?
Ich esse immer Overnight Oats. Also ich mache mir am Tag zuvor, koche ich mir Haferflocken auf. Ich tue da einfach kochendes Wasser drüber, lasse die einweichen. Mit ein bisschen Zimt, ein bisschen Ingwer. Und in der Früh mache ich dann, da bringt mir meine Füße immer so ein ganz kleines Döschen Nutella mit. Das ist so eine Mini-Version, die es, glaube ich, an der Tankstelle gibt.
Nutella.
Das ist das einzige Mal, wo ich Nutella esse, ist dann früh. Das gibt mir einfach noch so ein bisschen Power. Dann hält es länger satt. Und für einen Ironman gönne ich mir dann so ein, das ist so ein Esslöffel, so 30 Gramm Nutella damit rein.
Ist das nicht viel Zucker?
Ja, das ist das einzige Mal, wo ich wirklich Zucker esse.
Okay,
ja
tatsächlich.
Das mache ich damit rein.
Also das ist eher so ein Ritual mittlerweile.
Das ist so ein Ritual, nur seitdem ich Langdistanz mache. Für die Kurzdistanz braucht man das nicht, aber für die Langdistanz kann man jede Energie gebrauchen, die man noch kriegen kann am frühen Morgen.
Jetzt hat natürlich diese Corona-Krise Sie ganz besonders getroffen, weil Sie eben als Titelverteidigerin natürlich bei allen Rennen in diesem Jahr irgendwo auch ein Star gewesen wären, oder?
Ja, ne, vor allem hätte man halt noch so zusätzliche Sachen machen können. Also man hat ja natürlich auch jetzt tolle Chancen bekommen, sei es Motivationsvorträge zu halten oder zu Veranstaltungen eingeladen zu werden oder was dann halt drumherum außerhalb des Sports auch noch stattgefunden hätte. Das ist natürlich jetzt mit einem Mal abgebrochen und natürlich auch die Wettkämpfe, klar, wo man natürlich gern gestartet wäre. Ich meine, ich bin Sportler, ich mache das, weil ich meinen Sport gern mache und lieb und des Sport deswegen, aber leider sind die Wettkämpfe gerade ein bisschen rar gesät.
Der Ironman ist zum ersten Mal in der 42-jährigen Geschichte abgesagt worden. Erst wurde er ja verlegt, hätte dann im Februar stattfinden sollen, aber auch das ist mittlerweile abgesagt. Waren Sie einverstanden? Haben Sie es verstanden?
Ja, also sicher, wenn die, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass da für die Sicherheit und Gesundheit von jedem gesorgt ist, dann kann man das einfach nicht verantworten, weil ich meine, das ist eine sehr kleine Insel und da stürmen Tausende von Leuten drauf ein, das ist einfach nicht gewappnet. Wenn da was passieren sollte, sind die ja auch krankenhaustechnisch gar nicht auf so eine Masse gewappnet und das kann man einfach da niemandem zumuten und ja, es ist auch utopisch, dass da irgendwelche Abstandsregeln gewahrt werden, wenn 10.000 Leute da am Start sind oder wie viele Leute da am Start sind.
Hätte man da nicht auch eine Lösung, irgendein Konzept finden können? Weil ich meine, sehr viele Sportarten kehren jetzt zurück. Der Fußball war der erste, aber auch die Tour de France zum Beispiel fand jetzt statt.
Ja, es wäre natürlich die eine Möglichkeit gewesen, das nur für die Profiathleten anzubieten, weil ich meine, das wären 25 Frauen und 35 Männer, glaube ich.
Das war ja auch in der Diskussion.
Ja, aber ich meine, das ist halt einfach, unser Sport lebt halt davon, dass wir das eben gemeinsam mit den Altersklassenathleten machen. Das ist unser Mythos, das ist das, was unsere Sportart auszeichnet. Und es wäre einfach nicht das Gleiche gewesen, das ohne die ganzen Amateursportler zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob sich das dann finanziell auch tragen würde. Also ich meine, wir sind einfach kein Fußball, wir sind immer noch Triathlon. Und
die Anbieter leben von den Amateuren, die viel Geld bezahlen, um mitzumachen.
Genau, die ganze Insel lebt von diesem einen Event, von daher ja.
Was ist denn jetzt eigentlich Ihr nächster Wettkampf? Oder Ihr nächstes großes Ziel?
Ja, ich meine, das Jahr steht schon noch irgendwas an. Also wir haben ja jetzt diese neue PTO, diese private Triathlon Organization. Und wir haben da am 6. Dezember quasi die PTO-Weltmeisterschaften auf der Mitteldistanz in Daytona, Florida. Da hoffe ich, dass das stattfindet. Das ist jetzt nochmal so ein Zwischenziel, für das ich mich gern vorbereiten möchte. Und dann natürlich nächstes Jahr hoffe ich im zweiten Anlauf, also wie gesagt, dass ich endlich mal in die Challenge Rot starten kann. Das ist so ein großer Traum von mir. Das ist so ein, ja, wie mal quasi mein Heimrennen. Ich komme ja aus Bayreuth und da ist Rot natürlich nicht weit weg. Und ja, ich war jetzt schon zweimal dort selber vor Ort und habe mir das angeschaut und ich möchte natürlich schon unheimlich gerne auch mal selber an der Startlinie stehen.
Das wäre aber auch, glaube ich, erst im Juni, Juli nächstes Jahr.
Anfang Juli, genau.
Auch ziemlich weit weg und dann Ironman natürlich nächstes Jahr. Wie motiviert man sich denn für die Trainingspläne, die Sie da runterreißen müssen, wenn man gar kein riesengroßes Event hat, auf das man unmittelbar hintrainiert?
Ich weiß
nicht. Wie ist das im Moment?
Mir wurde die Frage schon so oft gestellt, aber ich sehe das unheimlich als Chance, dass ich einfach so ein Ironman, der ist nicht nur körperlich wahnsinnig belastend, sondern vor allem auch verbrennt der ganz schön viele Hirnbatterien und da sehe ich das einfach mal als Chance, so einen ganz langen Zeitraum zu haben, wo ich mich nur um meine Form kümmern kann. Ich kann einen wahnsinnig guten Aufbau machen. Ich will durch keine Trainingslager, durch keine Wettkämpfe, durch keine unrhythmischen Sachen gestört. Ich kann einfach an einem Ort jeden Tag mich vorbereiten. Und ich mache den Sport einfach, weil ich besser werden will. Und ich sehe das als Chance, dass ich jetzt wirklich ohne Unterbrechung besser werden kann und nochmal was drauflegen kann. Und das motiviert mich. Ich will einfach jeden Tag besser werden. Und
werden Sie im Moment jeden Tag besser?
Ich hoffe. Also ich bin jetzt am Wochenende Bestzeit über 10 Kilometer gelaufen. Von daher schaut es gerade ganz gut aus.
Okay. Das heißt, Sie sind so gut trainiert wie noch nie, weil Sie eben sich voll auf das Training konzentrieren können.
Naja, ich würde jetzt sagen, jetzt so für einen Ironman wäre ich jetzt nicht in Topform. Also ich meine, ich bereite mich halt für das Event. Ich versuche meine Grundlage auf sehr hohem Niveau zu halten. Ich meine, diese Top-Shape, den man hat, wenn man in Hawaii am Start steht, den hat man vielleicht zweimal, kann man das im Jahr produzieren, dass man da an diesem einen Termin
auf den Punkt
fit ist. Aber ich versuche einfach mein Grundniveau relativ hoch zu halten. Das jetzt zurzeit muss man einfach auf der Lauer sein. Wenn in zwei Wochen jemand sagt, da ist Wettkampf, dann muss man da hinspringen und den wahrnehmen. Von daher versuche ich einfach so ein gutes Grundlagenniveau wie möglich zu haben. Und wenn dann ein Rennen in Aussicht steht, da kurzzeitig hinzupieken, sagt mir, also da speziell drauf zu trainieren und dann einfach mit der Form, die man eben gerade hat, dann das Beste draus zu machen. Und ich glaube, dass es einfach das Grundlagenniveau relativ gut ist im Moment.
Konnten Sie denn jetzt in der Corona-Phase, in der heißen Corona-Phase auch richtig trainieren? Konnten Sie alles trainieren?
Also nee, Schwimmen war natürlich wie bei jedem anderen auch eingeschränkt. Also der Olympiastützpunkt hier musste für 4 Wochen auch zumachen. Da bin ich dann nach Hause zu meinen Eltern, hab mir dann ein Laufband gekauft in lauter Panik, weil ich gedacht habe, vielleicht bevor der komplette Lockdown kommt, dass ich ein Laufband habe. Und ich mache
aber
ja so,
Schwimmen trainieren mit dem Laufband ist auch schwierig.
Das ist schwierig, ja. Ich habe mir dann mit diversen Zugseilbändern am Treppengeländer irgendwelche Zugseilkonstruktionen gebaut und versucht irgendwie die schwimmspezifische Muskulatur aufrechtzuerhalten. nach 4 Wochen habe ich dann eine ganz nette Familie, Bekannte kennengelernt, die haben einen ganz mini kleinen Pool im Garten, also so 2 Meter auf 6 Meter. Und da habe ich dann meine Füße zusammengebunden an einem Gummiseil und außen befestigt und bin dann auf der Stelle in diesem mit Neopren in diesem 6-Meter-Pool gepaddelt. Und man versucht halt das Beste draus zu machen. Und wir sind Triathleten.
Das war also für die Nachbarn bestimmt auch ein lustiger Anblick, oder?
Das war vor allem für die Kids ein lustiger Anblick. Und
wie viele Stunden lagen sie dann da in dem Pool?
Ja, man kann es halt nicht so lang. Also ich war maximal 1 Stunde drin, weil das natürlich schon, man schwimmt ja im stillstehenden Wasser. Das heißt, das Wasser ist ja betonschwer. Das ist ja wie wenn man sich ins Wasser stellt und einfach das stehende Wasser durch, weil man bewegt sich ja nicht, man schwimmt auf der Stelle. Von daher ist es natürlich für die Muskulatur schon eine andere Belastung. Aber allein dieses Wasser an den Händen zu fühlen, das ist halt einfach unheimlich wichtig, weil ja, Schwimmen kann man halt nur durch Schwimmen simulieren und nicht an Land.
Und wie sah das mit diesen Zugseilen aus, was Sie gerade davor beschrieben hatten, was Sie die Wochen vorher machten?
Ja, als erstes habe ich einfach so Terrabänder über mir befestigt am Treppengeländer und habe dann versucht, den Schwimmzug nachzuahmen. Aber da habe ich richtig Rückenschmerzen bekommen. Dann irgendwann habe ich so eine Konstruktion gebaut, dass ich mich auf meiner Mama ihren Klavierstuhl gelegt habe mit der Brust und hinten noch auf so einem kleinen Hocker und dann waagerecht gezogen habe. Und das fand ich dann die beste Option.
Gibt es da nicht auch so Maschinen?
Da gibt es Maschinen, aber die waren da zu dem Teil alle ausverkauft. Von Sporttime gibt es da so eine einzige gibt es eigentlich, die relativ okay ist und die war komplett ausverkauft. Da sind die anderen dann auch schon drauf gekommen.
Weil die Triathlon-Konkurrenz dann schneller war als sie. Deswegen sind sie auf dem Klavierhocker gelandet.
Genau, ich bin auf dem Klavierhocker gelandet und ja, leider waren halt auch die Seen auch noch zu kalt, weil sonst können wir ja jederzeit den Seen ausweichen, aber im März im See ist natürlich nur was für die Beinharten.
Schwimmen ist ohnehin Ihre Lieblingsdisziplin, oder?
Ja, ich habe eine gute Hassliebe, würde ich sagen, zum Schwimmen.
Wie sieht es im Moment aus mit dem Schwimmen? Weil ich meine, man muss ja sagen, Sie sind umgestiegen von der Kurzdistanz auf die Langstrecke und jetzt läuft es besser, oder?
Naja, man vergleicht sich halt einfach mit anderen Leuten. Ja, ich meine, auf der Langstrecke ist einfach das Schwimmen ein relativ kurzer Teil. Und das Schwimmen, man kann das Rennen im Schwimmen inzwischen verlieren, auch auf der Langdistanz. Aber dadurch, dass wir eben keinen Windschatten fahren dürfen, sitzt man einfach längere Zeit auf dem Rad und beim Laufen, als man es im Schwimmen machen würde. Und deswegen ist die erste Disziplin nicht mehr die allerwichtigste, wie sie jetzt inzwischen auf der ITU, also auf der Kurzdistanz ist.
Und stimmt es, dass Sie eigentlich sogar eine Chlorallergie haben?
Ja, ich hatte als Kind eine starke Chlorallergie. Also ich war eigentlich deswegen auch nie, mich hat es nie ins Wasser gezogen. Ich war immer krank. Meine Mama hat mich dann immer schon vom Schwimmunterricht befreit, weil ich immer zum Teil bis zu Lungenentzündungen als Kind hatte. Und ja, aber irgendwann wollte ich es halt einfach trotzdem. Und mit 20 habe ich dann gedacht, naja, wenn man sich langsam dran gewöhnt, ich meine, die Nase läuft immer noch, aber ist halt so.
Kann man sich an etwas gewöhnen, gegen das man eine Allergie hat?
Ja, gut, ich war dann schon mal beim Heilpraktiker und habe dann da gearbeitet. Und ich glaube, ja, wenn man einfach täglich da drin ist und sich dem aussetzt, irgendwann gewöhnt sich der Körper dran.
Okay.
Oder muss ich dran gewöhnen?
Muss ich?
Keine Alternative.
Das wahrscheinlich eher. Also gerade Ihr Körper, weil Sie verbringen ja wahrscheinlich relativ viel Zeit im Wasser. Also wie sieht denn so eine Trainingswoche bei Ihnen aus? Geben Sie uns mal einen Einblick.
Ja, also wir trainieren jeden Tag. Wir haben keinen Ruhetag in dem Sinn, sondern wir haben 2 Entlastungstage. Ich habe Montag und Freitag Entlastungstag. Da habe ich meistens lang Schwimmen, in Krafttraining, Physio natürlich und manchmal ein kleines Läufchen. Das sind so die Entlastungstage.
Das sind die Entlastungstage. Ja. Das klingt jetzt eher nach Belastungstag.
Nee, das ist für uns der, weil wenn man komplett rausnehmen würde, dann würde der Körper einfach so sehr runterfahren, dass man dann schlecht wieder reinkommt. Also wir müssen schon immer den Motor in Bewegung halten. Und ja, sonst trainiere ich 3-mal am Tag. Also ich schwimme meistens früh 7. Mit der ersten Einheit geht's los.
Wie lange?
Ich schwimme zwischen 5 und 6 Kilometern normalerweise. Mhm.
Das heißt, wie lange dauert das?
So 1,5 Stunden, 1 Stunde 40, genau. Mhm. Dann gehe ich heim, Frühstück. Also ich snack davor, dann frühstücke ich groß. Mhm. Und dann geht's weiter entweder mit Radfahren oder Laufen. Meistens mache ich Radfahren dann eine Einheit. Die dauert dann, je nachdem, wie da gerade der Schwerpunkt ist. Manchmal habe ich Grundlageneinheiten, die dauern dann bis zu 4-5 Stunden. Manchmal habe ich aber auch ganz harte Sachen, die dauern dann 2 Stunden. Und abends ist dann meistens noch ein Lauf und dazwischen habe ich noch Physio. Ein bisschen Athletik.
Das heißt, auf wie viele Stunden kommen Sie so in einer normalen Woche, Trainingswoche?
Also rein trainingtechnisch würde ich sagen, so an die 28 bis 32 Stunden nur Training. Und dann kommt da aber noch Physiotherapie dazu und Athletik noch dazu. Also es ist ein Volltagesjob, wie halt jeder andere auch, der früh um 7 auf die Arbeit geht und dann abends um 7 zu Hause ist.
Aber das, was Sie jetzt gerade beschreiben, klingt jetzt eher nach mehr, oder? Als einem Vollzeitjob, wenn Sie auch noch Physio machen und wahrscheinlich Massagen und so weiter. Und
ja, aber das gehört ja mit dazu einfach. Ich meine, man lebt diesen Sport und ist ja auch schön, zu Füße zu gehen. Da, also ich sehe das jetzt nicht als Arbeit an, zu Füße dann zu gehen. Klar, es ist Teil meines Berufs und manchmal tut es auch richtig weh, aber das ist auch schön, um einfach runterzukommen, einfach mit einem netten Menschen zu reden. Das ist ja auch eine gute Freundin von mir. Und ja, das gehört dann einfach zu meinem, das ist halt so ein Tagesrhythmus, ja.
Aber Sie haben kein Wochenende zum Beispiel, also im Vergleich zu jemandem, der normalen Vollzeitjob hat.
Ach so, ja, gut, das stimmt. Aber dafür mache ich es ja auch nicht, bis ich 65 bin wahrscheinlich.
Wer weiß. Wenn man Ihren Ehrgeiz kennt.
Ja, ich mache halt so lange, wie es geht. Und ich weiß, dass es halt ein großes Privileg ist, Leistungssport machen zu dürfen. Und gerade, ich habe schon so viele Verletzungen hinter mir, wo man wirklich gedacht hat, okay, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Und das Ende der Karriere, bin ich mir halt schon bewusst, dass es wirklich ein Privileg ist und ich das jeden Tag genieße, es noch machen zu können. Und
aber haben Sie nie mal so einen Tag, wo Sie aufstehen und denken so, boah, ich will heute nicht ins Wasser, ich habe null Bock?
Doch, das gibt's natürlich. Also ich muss auch sagen, das Schönste an jeder Trainingseinheit ist immer, wenn sie vorbei ist. Weil man muss ja schon jeden Tag wirklich auch an seine Leistungsgrenze gehen. Ich meine, ich mache keinen Hobbysport, ich mache Leistungssport. Es geht darum, Leistungsgrenzen zu verschieben. Das heißt, man muss an die Leistungs- und an die Schmerzgrenze jeden Tag auch ran. Und es ist klar, das ist eine Qual zum Teil, aber man hat halt ein Ziel und dafür muss man sich halt quälen. Und wenn ich weiß, heute quäle ich mich, profitiere ich morgen dann davon und wird besser. Und deswegen mache ich es so für die 2-3 Momente, wo man dann vielleicht mal ganz oben steht.
Ganz schön viel Aufwand für 2-3 Momente.
Ja, aber die sind es dann wert, weil die eben so besonders sind im Sport, ja.
Apropos, wie hat sich Ihr Leben verändert seit dem großen Triumph im letzten Jahr, seit diesem besondersten Moment, den Sie bisher erlebt haben, dem Sieg beim Ironman?
Ja, also es war wirklich schon, also krass, so hätte ich es mir wirklich nicht vorgestellt, weil ich meine, das Jahr davor war ich ja auch nicht schlecht, ich bin bei meinem Debüt Dritte geworden, aber gefühlt hat es da überhaupt keinen interessiert. Der erste, the winner takes it all, das ist wirklich ein Spruch, der im Ironman da wirklich wahr geworden ist. Ja, ich habe zum Glück einen ganz tollen Manager, der da ganz viel für mich abfängt. Und ja, ich hatte natürlich, das Medieninteresse war natürlich wahnsinnig hoch und man hätte ganz viele tolle Sachen machen können, aber wir waren dann schon wirklich sehr bedacht, haben uns da zusammengesetzt und das wirklich sortiert und dann gezielt ausgewählt, was wir gerne machen würden und was nicht. Und ich meine, ich bin auch keine 25 mehr, ich möchte auch nächstes Jahr nochmal gut sein und deswegen ist für mich das Wichtigste immer mein Sport, von daher wollte ich auch gar nicht, dass sich so viel ändert. Ich meine, hier in Saarbrücken, da bin ich nichts Besonderes hier am OSP. Hier bin ich eine von vielen Leistungssportlern. Da ist mir jetzt nicht hier, dass man diesen Stempel Weltmeister auf dem Kopf hat, sondern da läuft man einfach mit. Da ist alles wie immer und das finde ich auch schön, weil ich fand mein Leben vorher schön und möchte auch, dass es so bleibt. Und das ist eine schöne Zubrot, dass man auch noch aus seinem kleinen Triathlon-Welt mal raus kann und ganz tolle Sachen erleben darf, aber am Ende des Tages bin ich immer Triathletin und liebe meinen Sport und möchte alles, dass es so bleibt, wie es ist.
Wenn Sie jetzt die Augen schließen und an Hawaii 2019 denken, woran denken Sie als erstes?
Ja, an diese, also das Schönste ist echt, wenn man dann über die Ziellinie läuft und dieser Tag danach, dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die Anspannung ist einfach so wahnsinnig groß vor so einem Wettkampf, weil man macht sich selber Druck, man möchte natürlich, ich hatte ein ganz schwieriges Jahr davor, also die Vorbereitung war komplett, also ganz schlecht, ich war ein halbes Jahr verletzt und es lief eigentlich überhaupt nicht nach Plan und ich habe natürlich auch ein tolles Team, die sich da jeden Tag für mich eingesetzt haben und da möchte man denen natürlich auch was zurückgeben und dann dieser Tag danach, das ist dieser einzige Tag im ganzen Jahr, wo man wirklich so diese Zufriedenheit hat. Bevor es dann wieder losgeht, ach, ich möchte noch das und das und das besser machen und das wäre vielleicht noch nicht so gut. Aber dieser Moment der Zufriedenheit, wie wir dann alle in der Eisdiele saßen, also mein Trainer, der Dan, war dabei und meine Physio, die Sabrina, war mit dabei. Und dann sind wir in unsere Standard-Eisdiele gegangen, wo wir letztes Jahr da auch schon waren, wo es dieses mega riesen Eis gibt. Und da waren wir einfach alle drei da gesessen und haben da so ganz in Ruhe, ohne was zu sagen, unser Eis gelöffelt. Das war irgendwie der beste Moment, weil wir alle drei einfach so still zufrieden waren. Und das war einfach das Geilste, wo ich mich dran erinnern kann. Ja.
Welche Sorten?
Also ich hatte Macadamia und was hatte ich denn noch? Ich glaube einfach, Stracciatella hatte ich. Und okay. Das sind wirklich, also das ist amerikanisch überdimensioniert. Also die gehen da wirklich mit einer Mistgabel in diesen Eisding rein und es läuft überall runter. Das letzte Jahr wurde man schon an die Kindertische verbrannt, weil alles getropft hat. Und das war einfach sensationell. Und da wollten wir unbedingt wieder hin und ja, das war einfach schön.
Und das war so das pure Glück.
Genau, das war einfach, und vor allem bei jedem, weil wir sind alle nicht die Feierer, wir drei und einfach, und auch nicht so, die dann so nach außen gehen und das irgendwie rauslassen müssen, sondern einfach diesen Moment, wo jeder wusste, ach, es hat einfach geklappt, ne? Alles ist aufgegangen und wir sind einfach mal kurz einfach zufrieden mit der Welt. Und weil jeder von uns dann auch so ehrgeizig ist, mein Dan hat ja nicht nur uns Triathleten und Frodo, sondern er hat ja auch sein Bora Hansgrohe-Team.
Dann
und
ihr Trainer, genau, der auch Jan Frodeno.
Genau, und Sabrina, trainiert. Meine Füße, die hat ja auch viele andere Leistungssportathleten, bei denen es dann auch wieder weitergeht, aber dieses eine Moment mal kurz innezuhalten und mal zufrieden zu sein, das hat uns, glaube ich, allen ganz gut getan.
Aber es war doch bestimmt mehr als dieser eine Moment Zufriedenheit, weil Sie vorhin gesagt haben, es ist so ein Tag, bevor man sich wieder Gedanken macht, was kann ich verbessern? Ja. War es nur ein Tag?
Naja, ich meine danach, man ist da auch in so einem, man realisiert es ja alles gar nicht, es ist irgendwie so ein Film, ich meine, man denkt immer, wenn man das endlich erreicht hat, dann fühlt man sich ganz anders. Dann gehen alle Wünsche in Erfüllung, was sie auch in Erfüllung gehen. Aber ich glaube, man selber verändert sich ja nicht. Man denkt vielleicht, man fühlt sich anders, aber man ist immer noch der gleiche Mensch. Und jeder fragt mal, hast du schon realisiert? Hast du schon realisiert? Oder fühlst du dich jetzt anders? Und ich denke mal, ja, vielleicht kommt's noch. Aber ein Jahr danach kann ich sagen, es ist einfach was ganz Tolles, wenn Träume in Erfüllung gehen, aber es verändert einen als Mensch. Man fühlt sich nicht anders, man ist nicht anders. Man war einfach nur unheimlich glücklich danach und zufrieden. Und das finde ich einfach das Schöne, dass man einfach mal komplett zufrieden war. Obwohl ich jetzt im Nachhinein sage, ah, ich möchte gerne noch schneller Rad fahren und da können wir noch verbessern und da können wir noch verbessern. Man brennt ja immer.
Aber wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten?
Ich würde sagen, ja, das hat dann schon eine Woche angehalten.
Nur eine Woche?
Na, dann geht
Sie
ja
haben
schon
den Ironman gewonnen.
Ja, aber dann geht ja schon wieder das Training wieder los. Ne? Also von daher.
Aber da ist man doch im Training wahrscheinlich auch ganz anders drauf. Motiviert es sich
naja,
ungemein, so was geschafft haben? Oder denkt man sich eher, oh, jetzt reicht's eigentlich.
Nee,
ich hab
weil
alles erreicht.
Das Problem ist ja, man gewinnt den Ironman, ist in Top-Shape und eine Woche danach denkt man, man kann nicht mal 10 Kilometer am Stück laufen. Die Form in einer Woche, das ist echt krass, man denkt, man kann gar nichts mehr. Das, wenn man eine Woche mal keinen Sport macht, groß, also wir bewegen uns ja immer trotzdem, also man darf ja nicht einfach nichts machen, da kriegt man, glaube ich, einen Herzkasper. Aber es ist echt Wahnsinn, wie schnell diese Form weggeht. Also brutal. Und dann hatte ich natürlich auch sehr viele Pressetermine, wie ich dann mal daheim war. Da ging natürlich der ganze Trubel los und dann kommt man natürlich auch nicht dazu, dann seinen Trainingsplan so durchzuziehen. Und ja, ich muss sagen, ich war dann relativ viel auch kränklich und so, weil es ist halt, was mich das wirklich gelehrt hat, ist, dass unser Sport eben nicht funktioniert. Ich mache diese Trainingseinheiten, hake ich ab und beschäftige mich dann mit anderen Dingen, sondern dass man besser wird, indem man die Trainingseinheiten macht und danach wirklich was Vernünftiges sich zu essen macht, sich auf die Couch legt, Ruhe hinkriegt an Körper. Weil wie ich dann immer unterwegs war bei den ganzen Events und ich dann früh um 6 noch in irgendwelchen Hotels auf dem Laufband früh gelaufen bin und dann abends nochmal was reingequetscht habe und dann bin ich um 2 ins Bett und am nächsten Tag mit dem Flieger weiter, da habe ich einfach gemerkt, ey, das betreibt so Raubbau an meinem Körper, das kann man einfach nicht machen. Man kann nicht Hochleistungssport machen und nebenbei noch viel reisen und andere Dinge tun. Das ist einfach ein Job, der wirklich Training und vor allem diese Regeneration benötigt, um dann wirklich auch gut zu sein.
Dieses Ding oder diese Frage, was macht es mit einem, wenn man den Traum, auf den man immer hinarbeitet, jahrelang, wochenlang, wenn man den erreicht hat, das finde ich eine total spannende Frage. Ich habe mit Andrea Petkovic darüber auch im Podcast gesprochen und sie sagte, als sie noch ein No-Name war, hat sie sich gesagt, sobald ich in den Top 100 bin, bin ich der zufriedenste Mensch der Welt. Dann war sie in den Top 100 und dann hat sie sich gesagt, naja, aber Top 50 wäre doch toll. Also wenn ich Top 50 erreicht habe, dann bin ich wirklich zufrieden bis ans Ende meines Lebens. Dann war sie in Top 50 und dachte sich, oh, Top 10 wäre doch toll.
Genauso war es bei mir auch. Ich wollte früher immer mal zweite Bundesliga starten. Das war mein großes Ziel, zweite Bundesliga zu starten. Und dann habe ich das relativ schnell geschafft. Dann habe ich gedacht, oh, ich kriege diese Zufriedenheit, diese innere Ruhe, die kommt einfach nicht. Und dann wollte ich mal, keine Ahnung, Europacup, dann wollte ich Weltcup, dann wollte ich mal einen Weltcup gewinnen, dann wollte ich zur WTS gehen, dann wollte ich zur Olympia und dann wollte ich Ironman machen, dann wollte ich den Ironman gewinnen und dieses, das kommt nie und das ist, glaube ich, das Gute, weil das treibt uns an, jeden Tag besser zu werden. Und ich glaube, wenn wir eben, deswegen ist es ja sowas Besonderes, dieser Tag nach dem Wettkampf, wo man diese einen Tag, diese komplette Zufriedenheit spürt. Und die dann zum Glück auch wieder weggeht, weil ich glaube, wenn die da anhalten da wäre, dann wäre das das Ende der Karriere, weil dann wäre man nicht mehr getrieben, besser zu werden. Und man muss immer besser werden, weil andere, die das noch nicht gewonnen haben, würden immer mehr brennen wie du selber. Deswegen kannst du deinen Sport nicht machen wegen Siegen, wegen Medaillen oder sonst was. Du musst es immer machen, weil du besser werden willst. Das ist was, was dich immer antreibt. Wenn ich jetzt das nur machen würde, um einmal Hawaii zu gewinnen, dann wäre meine Karriere zu Ende. Aber ich will natürlich mein absolut Bestes geben und wenn ich damit Hawaii gewinne, ist es top, aber ich glaube einfach nicht, dass es meine beste Leistung war. Ich glaube innerlich, ich kann besser sein und deswegen trainiere ich jeden Tag, um noch besser zu sein, um diese innere, ja, diesen Antreiber in mir zufriedenzustellen.
Das ist einerseits total schlüssig, andererseits aber irgendwie auch traurig, weil wenn man sein großes Ziel erreicht hat, dann hofft man doch auch, dass das einen insgesamt im Leben einfach glücklicher macht. Weil man sagen kann, ich habe das jetzt erreicht.
Da strebt man immer danach nach dieser Glück. Aber das wird man nie erreichen. Solange man Leistungssport macht, kommt man nicht zu dem Punkt. Also darf man, glaube ich, auch nicht zu dem Punkt kommen, weil man sich sonst zurücklehnt.
Sind Sie eine Getriebene?
Ja, total.
Ja?
Ja. Also ich kann, auch wenn dann immer irgendwas Grundlage drinsteht, ich muss einfach immer hart machen. Oder wenn was Hartes drinsteht, dann will ich immer noch mal ein bisschen besser sein und dann meinen Trainer noch mal ein bisschen glücklicher machen, weil ich noch härter fahren kann. Und man versucht einfach, ja, man ist getrieben, besser zu werden. Also man hat, auch wenn man mal eine ruhige Einheit hat, man ist irgendwie, ich habe immer so einen Mann mit der Peitsche in mir, der mich immer so anträgt. Ich kann gar nicht dann, weil ich den Zwang habe, besser werden zu wollen. Und das stresst unheimlich. Und ich wünschte manchmal, der wäre ein bisschen leiser, dieser Mensch in mir. Aber das ist halt mein Charakter, so wie ich bin, glaube ich. Und das, was mich halt zu dem macht, wie ich bin und mit dem ich anscheinend Erfolg habe. Aber ich glaube nicht, dass ich das legen würde, solange ich Leistungssport mache.
Mhm. Glauben Sie aber, dass es Sie irgendwann mal, also wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie Ihre Karriere beenden, dass Sie dann sozusagen, dass der Stress dann vorbei ist und dass Sie dann zurückgucken können und sagen können, es hat sich alles total gelohnt? Oder suchen Sie sich dann, weil Sie eben so gestrickt sind, wieder irgendwas Neues, wo Sie sich auch total reinstressen?
Das ist eine gute Frage, da habe ich auch schon oft dran nachgedacht, weil ich eben durch Glück diesen Sport gefunden habe, der ja jetzt nicht in meinem Leben vorgezeichnet war. Also ich habe ja ganz normal Sportwissenschaften an der TU studiert und irgendwann den Triathlon für mich entdeckt. Und dass ich dann was finde, für das ich so brenne und da mein ganzes Herzblut, mein ganzes Leben in diesen Sport stecke, ist, glaube ich, was Besonderes. Und ich weiß nicht, ob ich nach dem Sport, nach meiner Karriere nochmal sowas finde, wofür ich so brenne wie für den Sport. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe auch nie vorgehabt, Leistungssportler zu werden. Die Tür hat sich einfach aufgetan. Ich bin da mit Anlauf und Kopfsprung reingesprungen in die Tür. Und ich hoffe einfach, dass sich nach dem Sport vielleicht eine andere Tür auftut, für die ich genauso brenne. Aber ich weiß es nicht, lass mich da wirklich überraschen und ich würde mich freuen und aber es kommt, wie es kommt.
Was ist denn jetzt eigentlich Ihr Antrieb? Sie sagen ja, dass Sie besser werden wollen. Ja. Aber gibt es noch irgendwas in Ihrem Kopf, wo Sie sagen, das will ich noch erreichen? Oder geht es jetzt im Grunde einfach darum, sich selbst zu schlagen? Also die Zeit, die Sie auf Hawaii zum Beispiel geschafft haben letztes Jahr, dass Sie die einfach auch nochmal unterbieten?
Ja, ich will einfach eine bessere Performance machen. Also ich möchte vor allem im Rad, glaube ich, dass da noch viel Potenzial ist, weil ich das einfach erst seit 2 Jahren mache. Das ist einfach der größte Unterschied zur Kurzdistanz, dass diese langen Radeinheiten und dieses harte KA-Fahren, das ist einfach was, was man über Jahre...
Was heißt auf, KA-Fahren?
Kraftausdauer, das ist einfach so eine Kraftausdauerbelastung. Und das ist einfach was ich über Jahre aufbauen muss. Ne? Das kann man jetzt nicht von heute auf morgen dann so rüber switchen. Und ich glaube, dass da einfach... Klar, ich bin eine kleine, leichte Athletin, ich würde nie diese Monsterwatt treten, wie jetzt eine Daniela Rüff oder eine Lucy Charles, die einfach 2 Köpfe größer sind wie ich, aber man muss sich halt immer mit sich selber vergleichen und ich glaube, dass da einfach noch Potenzial drin ist und ich möchte halt auch, ja, auch nochmal vielleicht einen Marathon laufen, ich wollte mich jetzt dieses Jahr so ein bisschen auf mehr aufs Laufen fokussieren und deswegen freue ich mich unheimlich, meine 10 Kilometer Bestzeit nochmal auf der Unterdistanz verbessert zu haben und da sehe ich, dass da einfach noch was vorangeht. Ich meine, alle sagen mal, ja, du bist 37, aber ich glaube immer, das ist halt eine Zahl. Und wenn du brennst für was und wenn du einfach noch Träume hast, dann kannst du die auch verwirklichen. Und wenn du gewillt bist, da noch die Arbeit reinzustecken. Und ja, wie gesagt, das Laufen nochmal ein Stück nach vorne zu bringen, vielleicht auch mal einen Marathon einfach so zu laufen, nochmal richtig schnell. Das sind einfach noch so Ziele, die ich
auch
habe.
Im Leistungsbereich?
Ja, ja. Also ja, ich mache Leistungssport. Also,
nee, ich meine also auch bei Wettkämpfen, so richtig?
Ja, würde ich schon gerne nochmal irgendwann machen.
Apropos, ist eigentlich das Kapitel Olympia für Sie geschlossen?
Naja, also ich glaube...
Audiokommentar, sie grinst übers ganze Gesicht.
Im Triathlon schon, ja.
Genau, weil Sie von der Kurzstrecke ja auf die Langstrecke gewechselt sind. Und für alle, die sich im Triathlon nicht so gut auskennen, Langstrecke ist ja nicht olympisch, das ist eben der Ironman und die Kurzstrecke ist olympisch. Ja. Aber daran schließt sich natürlich gleich die Frage an, weil Sie gesagt haben, dass Sie gerne im Marathon vielleicht auch Wettkämpfe bestreiten würden. Wäre das vielleicht eine Distanz?
Das ist natürlich ein großer Traum irgendwie, so insgeheim schlummert der in mir. Aber ja, es ist ein Traum, dem ich jetzt nicht länger nachgehen kann, weil ich einfach ja Triathletin bin und nächstes Jahr einfach Rot als großes Ziel habe. Aber es wird immer in meinem Kopf bleiben. Das ist ein Geheimnis, das ich immer mit mir rumtrage. Jetzt ist kein Geheimnis
jetzt ist kein
mehr.
Geheimnis mehr.
Aber wir sind ja unter uns. Das natürlich so in mir schlummert, weil ich einfach, ja, aber vielleicht ergibt sich irgendwann die Tür und ich möchte einfach vor allem für mich mal einfach schauen, wie konkurrenzfähig bin ich da überhaupt? Und jetzt hatte ich am Wochenende, wie gesagt, mal die Chance, es mal über 10 Kilometer zu sehen, wie konkurrenzfähig ich bin. Und vielleicht ergibt sich eine Chance, über einen Halbmarathon das mal zu sehen und vielleicht dann auch mal über einen Marathon, wenn es irgendwann reinpasst. Aber es ist jetzt kein primäres Ziel von mir. Aber ich meine, wie ich mit Triathlon angefangen habe, wollte ich mal zweite Bundesliga und Olympia war so weit weg wie der Mars. Mhm. Und jetzt war ich zweimal bei Olympia, von daher denke ich mir, es kommt, wie es kommt.
Weil wenn, dann wäre es doch was für nächstes Jahr, Tokio 2021,
naja,
oder?
Also da muss man sagen, dass wir gerade echt sehr, sehr gute Marathonleute haben. Und da müsstest du schon unter 2,28 laufen und das würde ich mir jetzt gerade nicht zutrauen. Nein, da muss man sich schon auch gezielt drauf vorbereiten. Und das ist einfach während des Triathlon-Trainings einfach nicht möglich. Ich meine, du musst ja immer noch schwimmen, du bist dann breit und trägst mehr Gewicht rum wie andere. Und klar, hast du ja auch Oberschenkel vom Radfahren und das ist, ja, nee, das ist halt einfach so in meinem Hinterkopf, weil ich einfach eben das Laufen besonders gern mag und ich einfach für mich mal einen schnellen Marathon irgendwann, ist es das Ziel, mal einen schnellen Marathon für mich zu laufen, einfach mal zu sehen, was geht. Da möchte ich mich dann aber auch speziell darauf vorbereiten. Aber das ist jetzt einfach jetzt in der nächsten Zeit einfach nicht geplant.
Denn mit Olympia, das muss man dazu sagen, haben Sie ja gewissermaßen noch so eine kleine Rechnung offen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, natürlich, das ist immer sowas. Ich glaube, für mich haben einfach Ziele, die man nie erreicht hat, einfach eine wahnsinnig große Faszination und macht es zu sowas, ja, unheimlich begehrenswerten, weil, ja, ich habe 8 Jahre lang für diesen olympischen Traum gelebt und nie so das Ergebnis gekriegt, das ich mir gewünscht hätte.
Einmal 11., einmal 36.
Ja, genau.
Also London und Rio.
Genau, und das hat dann immer eine ganz große Strahlkraft, wenn man denkt, das ist wirklich das ultimative Ziel, weil man das natürlich nie erreicht hatte.
Sie haben Ihr Alter vorhin selbst erwähnt, dass Sie sich noch total jung fühlen, dass Sie gesagt haben, das Alter ist im Grunde nur eine Zahl. Jetzt muss man ja auch sagen, dass gerade im Triathlon die Spitzenathleten häufig älter sind, also älter als beispielsweise in anderen Sportarten, wie jetzt Fußball oder auch Radsport. Jan Frodeno ist, glaube ich, 39 geworden. Nächstes Jahr, also wenn dann Hawaii stattfindet, ist er 40. Wie lange kann man denn eigentlich im Triathlon in der Weltspitze dabei sein?
Tja, ich glaube, so lange, wie man es wirklich, erstens wie sein Körper mitmacht und wie lang seine Birne vor allem mitmacht. Weil ich glaube, je länger die Strecke, desto niedriger die Intensität, desto mehr ist wirklich, wie gewillt ist man, sich wirklich noch jeden Tag so zu quälen und immer wieder an sich zu arbeiten. Ich glaube, dann lässt dann halt vielleicht irgendwann einfach so die Berufsmüdigkeit dann einkehren. Und deswegen hören Leute dann irgendwann im gewissen Alter auf. Aber ich glaube nicht, dass es da eine Leistungsgrenze in dem Sinn gibt. Also ich meine,
Also Sie glauben, es ist nichts Körperliches, sondern eher was Mentales.
Ja, ich glaube schon, dass irgendwann halt ja die Geschwindigkeit nachlässt. Aber im Ironman, ich meine, wenn man ehrlich ist, man braucht keine Top-Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die man da läuft, ist eine halbe Minute auf einen Kilometer langsamer, die ITU läuft. Also es ist kein Highspeed. Und ich glaube, den kann man auch noch im hohen Alter erzielen. Klar wird es auf dem Rad, es wird alles immer härter, immer spezifischer. Aber warum soll man das nicht auch noch im hohen Alter können? Man muss dann sicherlich, man braucht einen guten Trainer, der eben mit älteren Athleten umzugehen weiß, weil einfach die Regeneration vielleicht nicht mehr so gut ist. Aber wenn man das weiß und wenn man da einen fähigen Mann an seiner Seite hat oder eine fähige Frau, dann ist es, glaube ich, möglich. Und ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, Eliud Kipchoge ist 43 und ist der schnellste Mann der Welt. Also ja, ich glaube,
Marathon, genau.
Das ist einfach, wie sehr man noch brennt. Und irgendwann lässt dieses Brennen nach und es wird bei den meisten Leuten, keine Ahnung, zu einem gewissen Zeitpunkt stattfinden. Aber Ausnahmen gibt es eben immer.
Sie haben vorhin gesagt, Sie finden das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass es gerade keine Wettkämpfe gibt, weil Sie sich aufs Training konzentrieren können und weil so ein Ironman ein wahnsinniger, ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es ausgedrückt haben, aber so ein
Hirnstress.
Ja, so ein Hirnbatteriefresser ist. Ja. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, man muss sich einfach über so einen extremst langen Zeitraum von über fast 9 Stunden konzentrieren. Man muss immer im Moment bleiben, man darf nicht abschweifen, man muss sich immer anpeitschen, immer quälen. Man fechtet einfach so viele innerliche Kämpfe mit seinem Schweinehund über Stunden, der immer sagt, bleib doch einfach stehen, leg dich einfach in den Graben und schlaf und hör einfach auf zu treten oder hör einfach auf zu gehen. Und es ist einfach sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Immer wieder Wege zu finden, über diese Schwächephasen sich drüber zu peitschen, immer wieder sich selbst zu justieren, bin ich jetzt gerade im optimalen Bereich, kann ich schneller, mache ich alles richtig, gerade auf Hawaii, da darf man sich einfach keine Fehler erlauben, weil die Bedingungen einfach so extrem sind, dass wenn man einmal die Verpflegung nicht gescheit macht, dann ist Game Over an dem Tag. Und man muss sich einfach auch wahnsinnig gut verpflegen, man muss sich gut kühlen, man muss gut in sich reinhören, das ist einfach so eine wahnsinnige Hirnleistung über 8-9 Stunden, dass es wirklich sehr, sehr zehrend ist danach.
Wie schaffen Sie das? Welche Tricks haben Sie da?
Natürlich trainiert man die Quälfähigkeit schon im Training jeden Tag. Wenn ich mich in meiner Garage gegen die Wand 5 Stunden auf die Rolle setze und die Wand anschaue, ich meine, da trainiert man seinen Kopf ganz gut und lernt mit seinen eigenen Gedanken zurechtzukommen. Aber klar gibt's dann irgendwelche Sachen, dass man muss das Rennen eben runterbrechen auf kleine Etappenziele. Also man kann sich nicht an den Start stellen und sagen, okay, jetzt ziehe ich mal 8 Stunden 40 durch und das geht einfach nicht. Man muss das Rennen in kleine Scheibchen sich einteilen und sich da Ziele setzen, dass man sagt, okay, jetzt bis zur Boje will ich mal hier versuchen, mich gut in der Gruppe zu sortieren. Dann will ich meine Position finden. Dann will ich bis zur nächsten Boje einen guten Rhythmus finden. Dann um die Boje, wenn es dann um den Wendepunkt geht, da will ich versuchen, die Innenkurve schön zu kriegen, vielleicht nochmal 1-2 Plätze gut zu machen. Und sich immer so kleine Etappenziele setzen. Und
das fast 9 Stunden lang.
Ja, das ist eben anstrengend, ja. Und gerade auf dem Rad, wo dann einem wirklich der Hintern, der Rücken einfach alles wehtut und mal einfach nur runterwinken. Aber eigentlich will man auch nicht runter, weil man denkt, oh Gott, dann kommt noch ein Marathon. Das kann man sich daneben gar nicht vorstellen. Einerseits will man vom Fahrrad, andererseits denkt man, oh nein, bitte lass es noch ein bisschen sein. Da muss man dann eben, ja, wenn es dann richtig schwer wird manchmal, dann versuche ich mir Lieder vorzusingen, dass ich in Rhythmus bleibe. Radfahren ist ja sehr rhythmisch mit der Trittfrequenz, dass ich einfach den Kopf, der dann sagt Schmerz, 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 mit Melodie, Melodie, Melodie-Takt irgendwie übertönen kann.
Was sind das für Lieder?
Ach, ganz unterschiedlich. Also ich höre zum Beispiel total gern von Eminem und Rihanna das I Like the Way It Hurts. Das höre ich immer, wenn ich auf der Rolle sehr hart fahre, weil das so den Beat hat von meiner Trittfrequenz, wenn ich richtig hart in der Walle fahre und wenn dann jemand sie es singt, okay, it's okay, because I like the way it hurts. Da denke ich mir, okay, es ist schon okay, wenn es weh tut. Die fühlt den Schmerz auch. Ich glaube, es muss so sein.
Das ist ein dann Lied schon gut. Wie geschrieben für sie.
Ja, das ist quasi perfekt.
Ich glaube, da geht es um Herzschmerz, aber wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, es heißt I like the way you lie oder so, aber ich höre immer nur den Einsatz, it's alright, because I like the way it hurts. Und dann denke ich mir, okay, alles ist okay, es ist schon gut, wenn es weh tut. Genau
das
richtig.
Direkt zur Frage, sind Sie Masochistin?
Ich glaube, das muss man schon in einem gewissen Maße sein, sonst kann man den Sport nicht durchmachen. Man muss Spaß am Quälen haben, weil es ist eine große Qual und auch wenn auf Instagram das immer alles so schön, wir sind alle nur in der Sonne und im Freibad und braun gebräunt. Aber es ist schon, wenn man es leistungsmäßig macht, sehr viel Qual und Überwindung jeden Tag mit dabei, was ein großes Privileg ist und ich mich da gar nicht beschweren will, aber man muss da wirklich, ja, es geht halt dann auch drum, seinen Körper schmerztolerant zu machen und das ist eben unsere tägliche Aufgabe auch in dem Sinn.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende, aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch fragen, denn ich habe gelesen, dass Sie Weltmeisterin sind, nicht nur im Ironman, sondern dass Sie noch einen anderen Weltmeistertitel schon mal errungen haben.
Ja.
Und zwar im?
Indiaca.
Indiaca.
Ja, genau.
Was ist Indiaca?
Indiaca, das ist so ein kleiner, ja, Ball mit Federn, also eigentlich ein flacher Ball mit Federn. Das hat man bestimmt schon im Schrank gesehen, wo das kleine Kinder so mit der Hand schlagen. Das ist so ein Rückschlagspiel. Das wird wie Volleyball gespielt, nur 5 gegen 5 anstatt 6 gegen 6. Aber ist genau wie Volleyball mit Zuspieler, Angriff, 3 Kontakte innerhalb der Mannschaft. Und ja, genau, da sind wir 2000 Weltmeister in Estland geworden, in der Mixed-Mannschaft.
Und wie kamen Sie dazu?
Das ist so ein CVJM-Sport. Das haben wir einfach in der Jugendgruppe zu Hause gemacht. Und dann irgendwann sind wir immer besser geworden. Und es ist ja auch eine Randsportart. Hm. Ich würde es immer als Randsportart bezeichnen. Ich würde sagen, es ist eine Exotensportart wie Hallenhalmer.
Äußerste Randsportart.
Und das ist halt so ein kleiner Kreis, das es betreibt. Aber auch viele Länder, die das betreiben. Und
dann wird man einfach mal so Weltmeister.
Ja. Anscheinend, ja.
Oder einfach, weil sie da auch sich komplett reingestresst haben und jeden Tag.
Naja, ist immer noch ein Mannschaftssportler, da nützt nichts, wenn sich einer reinstresst. Ich habe mich natürlich schon sehr reingestresst, aber die anderen haben das schon auch ambitioniert betrieben, aber das kann man jetzt überhaupt nicht mit Leistungssport vergleichen. Wir haben uns da halt einmal die Woche oder zweimal die Woche getroffen, haben das trainiert und haben viel Spaß gehabt und sind dann da halt Weltmeister geworden, ja.
Überragend. Jetzt sind Sie quasi zweifache Weltmeisterin. Haben Sie eigentlich auch noch Hobbys oder ist dafür gar keine Zeit bei dem ganzen Trainingsumfang, den Sie da runterreißen?
Ich bin, glaube ich, von Grund auf relativ langweilig, deswegen eignet sich Leistungssport perfekt für mich, weil ich überhaupt nichts vermisse. Ich bin kein großer Weggeher. Ich habe früher ewig gern, ja, ich habe ja auch viel Tennis und Badminton und Beachvolleyball und so gespielt. Das würde ich jetzt nicht sagen, vermisse ich, weil ich einfach viel zu platt bin, um das noch zu machen. In meinem Park hat es einfach gar keinen Platz. Und in dieser einen Woche Saisonpause darf ich es auch nicht machen, weil ich mich dann sofort verletzen würde. Oder auch mal Skifahren, das würde ich natürlich auch gerne mal machen. Aber ist sowas, was ich gerne machen würde, aber jetzt nicht da brennen oder das mir irgendwie ja abgehen würde. Da denke ich dran und denke, ach, das wäre bestimmt mal ganz schön. Aber das hat Zeit bis nach der Karriere und ja, ich bin einfach unheimlich langweilig. Ich liebe es dann mal zu häkeln oder zu stricken. Das klingt total altbacken oder so Dokus zu machen. Aber das ist einfach was nach dem Training. Ich will mich da einfach nur noch auf die Couch legen und irgendwas so nebenbei machen. Ja, ich habe Mützen mal eine Zeit lang richtig ambitioniert gehäkelt. Ich hatte so viele, dass ich dann irgendwann angefangen habe, die in die Altkleidersammlung zu schmeißen.
Was? Weil
die
keine alle angezogen haben. Nicht an Freunde verschenkt.
Naja, die waren dann recht hart. Das waren wie so Helme irgendwie, weil ich recht fest immer häkel. Und ja, dann habe ich mal mit Tops
angefangen. Dann ist ja vielleicht so für als Fahrradhelm geeignet.
Ach so, ja. Naja, ich weiß nicht, ob das diese Norm hat, diese CE-Norm. Ich kann ja mal schauen.
So, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie 3 unten, 3 oben. Das heißt, 3 kurze Fragen, einmal sportlich, einmal persönlich und kurze Antworten.
Okay, ich versuche mich kurz zu halten.
3 unten, 3 oben.
Meine größte Stärke ist?
Ehrgeiz.
Meine größte Schwäche ist?
Auch zu ehrgeizig zu sein, gleich verbissen zu sein. Auch. Mhm.
Wenn ich mit einem Sportler, einer Sportlerin für einen Tag tauschen könnte, dann am liebsten mit?
Ich würde gern mal den Speed vom Eliud Kipchoge. Ich möchte einfach gerne mal in seinem Körper und mal sehen, wie sich das anfühlt, so schnell zu laufen. Und was mich noch mehr interessieren würde, mit einem Schwimmer mal zu tauschen. Weil das würde mich echt brennend interessieren, wie sich Schwimmen eigentlich anfühlen muss. Vielleicht kann ich das dann in meine Sportart über. Das wäre vielleicht noch interessanter, wie das Laufen.
Sie meinen, wenn man wirklich schwimmen kann.
Aber ja, Sie genau, wie sich das anfühlt.
Aber ich es kann doch nicht wahr sein, dass Sie nicht gut schwimmen können. Sie sind in der Elite der Triathleten. Sie haben den Ironman gewonnen, da müssen Sie gut schwimmen können.
Ja gut, man vergleicht sich natürlich immer mit dem Besseren. Also und das Schwimmen ist halt einfach, ja, das, was ich halt einfach nicht so gut kann. Und klar, man vergleicht sich nur mit diesen 1% der Weltbevölkerung oder 0,01% der Weltbevölkerung, aber da will man halt auch hin und da ist halt das Schwimmen wirklich was, was ausbaufähig ist. Und wenn man sich das halt mit 20 selber beigebracht hat, dann ist es einfach nicht so ausgereift, wie das jemand von klein auf macht.
Okay, also Michael Phelps.
Ja, zum Beispiel. Aber ich würde auch jeden anderen nehmen. Okay. Ich glaube, jeder andere kann auch besser schwimmen als ich.
Jetzt drei oben, also drei persönliche Fragen. Erste Frage zur Bucketlist. Ein Lebenstraum, den ich mir noch nicht erfüllt habe, ist?
Das Coole ist, ich habe gar keinen großen Lebenstraum. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich lebe einfach so, dass ich denke, wenn es morgen vom Blitz erschlagen wird, dann war es gut, wie es war.
Okay, das ist aber eine schöne Lebenseinstellung. Gibt es nicht noch irgendwas, irgendeine Reise oder, ich weiß nicht, irgendeine Sprache, die Sie lernen wollen oder sonst irgendwas?
Also jetzt nicht, wo ich so danach brenne, dass mir, klar, wenn ich immer, ich verbringe sehr viel Zeit in Spanien, es wäre natürlich schön, wenn ich es mehr verstehen würde, aber ich bin einfach zu faul, es zu lernen, von daher kann es nicht so dringend sein und also, die Leute sprechen ja gut Englisch.
Das ist aber interessant, also da haben Sie nicht diesen brennenden Ehrgeiz
eben
in sich.
Nicht. Ich okay. kann ihn nur auf ein was kanalisieren. Ich bin da so wegen autistisch veranlagt, glaube ich.
Ich glaube, sonst wäre es auch Psychoterror, wenn sie nee, jetzt alles geht, völlig nicht. Wahnsinnig
da
machen
würden.
Da wird
meine Birne, glaube ich, irgendwann explodieren.
Okay, vielleicht kommt das dann nach der Karriere. Wenn vielleicht. Sie den Sport nicht mehr haben, lernen Sie plötzlich Spanisch.
Aber dann bin
wie
ich
verrückt.
Vielleicht auch nicht mehr so oft der Pflanzenrote.
Und in einem halben Jahr sprechen Sie besser als die Muttersprachler.
Tja, das wäre mal schön. Also da würde ich mich gerne mal überraschen lassen.
So, zweite Frage. Wenn ich eine Sache an mir ändern könnte, dann wäre das?
Oh, das sind immer so schwierige Fragen. Wahrscheinlich fällt mir danach ganz viele ein.
Sie haben Zeit, Sie haben alle Zeit nachzudenken.
Ja, also ich wünschte, ich wäre so, ja, nicht so gestresst. Ich bin echt immer so gestresst und ich wünschte, ich könnte alles mal, auch mal die 7 gerade sein lassen. Das kann ich eben, ich bin immer so getrieben und das stresst mich unheimlich und ich merke, dass mir das körperlich auch nicht gut tut, wenn ich immer so getrieben bin und ich wünschte, ich könnte mich einfach mal entspannen. Aber das wünschte ich mir wirklich, ja.
Was heißt, dass es körperlich auch nicht gut für Sie ist?
Naja, ich merke halt, dass ich so unter Strom stehe und ich glaube, das übersäuert einfach den Körper und ja, keine Ahnung. Also das ist einfach, man kann ja gut schlafen dann manchmal nachts. Also ja, ich glaube einfach, wenn man mal schafft, sich so mal ein bisschen runterzufahren und ein bisschen relaxed zu sein, das würde dem Körper gut tun, meiner Leistung vielleicht nicht so gut, aber manchmal merke ich, dass mich das echt auffühlt, dass ich immer so getrieben und gestresst bin und das würde ich mir wünschen, wenn ich da mal ein bisschen runterfahren könnte.
Und was ist mit Urlaub, wenn Sie Urlaub machen? Schaffen Sie es dann mal so richtig komplett runterzufahren, das System?
Ich mache eigentlich nie Urlaub, weil ich ja nur eine Woche komplett trainingsfrei habe und dann fängt es ja schon wieder langsam an, das Training. Und
eine Woche nur? Im
ja,
Jahr?
Ich habe jetzt, ja, also der Trainer sagt, ich habe eine Woche, wo ich gar keinen Trainingsplan habe und dann kann ich 2 Wochen so fit for fun machen, wie ich selber will und dann nach 3 Wochen geht der Trainingsplan wieder los mit gezieltem Training. Und da denke ich mir alle, ich will jetzt Urlaub machen, aber man muss sich das mal vorstellen, ich bin eigentlich ein halbes Jahr lang unterwegs, also ich bin in Trainingslagern. Ich glaube, letztes Jahr 10 Wochen auf La Santa und dann auf diversen Wettkämpfen überall auf der Welt. Ich möchte einfach mal nach Hause. Also ich möchte einfach mal Sachen auspacken und einfach mal zu Hause sein. Das ist eigentlich das, was ich mir mal vorstelle. Jeder sagt mir, ja, jetzt fährst du in Urlaub. Aber ich denke mir, oh Gott, das ist echt das ist absolut
nicht
letzte.
Schon wieder Tasche packen.
Schon wieder ja. Am Flughafen, schon wieder Tasche packen, schon wieder geröntgt werden. Nee, also.
Also Sie sind auch in dem Fall überhaupt keine Strandliegerin, oder? Nee. Die einfach nur am Strand liegt und ein Buch liest.
Nee, aber komischerweise sehe ich ja immer die Leute. Ich meine, ich lebe ja quasi ein halbes Jahr auf La Santa. Und dann sehe ich immer die Leute, wenn die an der Lagune, wo ich dann paddel und schwimme und Stress, dann da rumliegen oder auf den Liegestühlen am Pool, dann ist dann immer schon sowas, wo ich mir denke, oh, das würdest du auch mal so gern, ne? Aber wenn ich dann...
Könnten Sie doch.
Ja, könnte ich dann und dann würde ich es aber überhaupt nicht genießen. Aber das ist immer so, man will immer, Nachbarswiesen sind immer grüner, aber irgendwie will man es ja dann doch nicht. Weil wenn ich dann den Nachmittag frei habe, dann denke ich mir, oh Gott, ich kann mich jetzt auf keinen Fall da irgendwie in die Sonne legen, weil dann bin ich am nächsten Tag so platt. Ich muss mich jetzt ins Bett legen und alles regenerieren, damit ich am nächsten Tag wieder frisch bin. Und ja... Ich beneide das andererseits, dass man diese Gelassenheit und dieses Urlaubsgefühl haben kann, weil ich das nie habe. Ich habe nie, wenn ich im Trainingslager bin, habe ich ja immer ein Ziel. Ich brenne ja immer. Ich muss ja immer besser werden. Ich habe ja meinen Plan abzuarbeiten. Das ist ja Arbeit für mich. Und dann habe ich Wettkampf und dann kommt es wieder nach. Ich habe eigentlich nie das, wo ich dann Urlaub habe. Das Gefühl habe ich ja einfach nicht. Und das beneide ich.
Also auch nicht in dieser einen Woche, wo Sie wirklich mal gar keinen Sport machen.
doch, da habe ich das schon, aber dann denke ich mir, oh shit, meine Leistung, die geht so runter, wenn ich jetzt mich gar nicht bewege, komm, geh wenigstens raus und geh mal spazieren oder mach mal noch ein lockeres Läufchen.
Nein, nicht Mountain mal da Bike, können sie abschalten.
Weil ich dann immer denke, danach ist es ja umso schwieriger, dann wieder reinzukommen, ne? Also dann.
Aber es ist doch nur eine Woche.
Ja, aber man glaubt gar nicht, wie in einer Woche der Körper zusammenfallen kann. Also du nimmst dann schon mal 3 Kilo zu und dann ist alles so schwabbelig und wabbelig, so fühlt sich's auf jeden Fall an. Und dann ist es wirklich eine Quälerei und man will natürlich, ja. Aber das ist halt so, wie ich bin, keine Ahnung.
Aber nach der Karriere?
Nach der Karriere, genau. Das ist was von meiner Bucketlist.
So, letzte Frage. Angenommen, Sie könnten eine SMS schreiben, die alle Menschen in Deutschland bekommen würden. Was würden Sie reinschreiben? Könnt ihr auch Zeit lassen, nachdenken.
Ich glaube, dass man seinen Träumen nachgehen soll, dass man den Mut hat. Ich wünsche jedem, den Mut zu haben, wenn man was wirklich will und sich was wünscht und einen großen Traum hat, wirklich den Mut zu haben, das zu probieren. Weil man darf scheitern, aber das Gefühl, immer was auf der Bucketlist zu haben und es nie gemacht zu haben, wird einen irgendwann, glaube ich, ja, man wird es bereuen, nie probiert zu haben. Also deswegen, wenn man einen großen Traum hat, sollte man, wenn es die Möglichkeiten gibt, dem auch nachgehen, auch wenn es zum Scheitern verurteilt ist oder wenn man scheitert dran, weil dann weiß man, okay, ich habe mal in meinem Leben alles probiert, meinen Traum zu verwirklichen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist so, wie es ist und ist so gekommen. Und so habe ich immer gelebt im Leistungssport. Ich habe immer, wenn sich eine Chance ergeben hat, bin ich da reingesprungen und habe auch viel, ja, Verletzungspech gehabt und viel gescheitert. Aber ich kann echt immer sagen, ich bin immer meinem Traum nachgegangen, habe immer 100% gegeben und würde, auch wenn es schiefgegangen ist, nichts bereuen. So wie es geht. Weil ich glaube, alles macht einen besser und alles, man lernt dazu. Und ja, ich habe alles probiert.
Das war jetzt eine sehr lange SMS, die Sie da geschrieben haben.
Ja, das wird aber glaube ich eine MMS oder eine Sprachnachricht.
Aber es war eine schöne Botschaft.
Ja.
Anne Haug, vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für die nächsten Monate. Natürlich für den Ironman im nächsten Jahr und dann für das große Abschalten nach der Karriere.
Genau, da freue ich mich drauf.
Vielen Dank.